Vielen Dank für die liebe Begrüßung. Und das habe ich auch noch nicht gewusst, dass ich prominent bin. Aber das ist schön, so lernt man immer was dazu. Mich hat das bewegt. Was werden wir einmal im Himmel staunen, Jasse, wenn wir all diese Geschichten von all den Zacharias hören werden, wie Gott das zusammenfügt, wie Gott die Geschichte nochmal auf den Kopf stellen kann, wo wir heute nur Unglück und Katastrophe sehen, da schreibt Gott noch ganz andere Geschichten. Vielen Dank für diese Ermutigung. Was für ein Gott. Ich denke immer viel zu klein von Gott. Ich bin neulich wieder so erschrocken. Ich weiß nicht, ob ihr solche Karten kennt. Die werden immer an Silvester verteilt und jemand Liebes hat mir so eine Karte zugesteckt. Und ein Neujahrslos, sagen manche dazu. Und ich habe mir das angeschaut und habe gelesen. Und da waren die ersten Worte, lass dir nicht grauen. Und dann habe ich totalen Schreck gekriegt. Und habe gedacht, oh gute Güte, warum kriege ich solch ein Wort? Hat Gott einen ganz schweren Weg für mich vorbereitet in diesem neuen Jahr? Und dann bin ich erschrocken über mich und habe gedacht, was habe ich eigentlich für ein Bild von Gott? Und dann bin ich nochmal erschrocken über mich und ich habe mich gefragt, was habe ich für ein Bild vom christlichen Leben? Das wäre ja gar nicht unnormal, wenn es auch in meinem Leben, in deinem Leben passieren könnte, dass Gott uns auch durch schwierige Gebiete führt. Das gehört zu unserem Leben als Christen dazu. Das Thema für diesen Nachmittag heißt gefesselt für Jesus, gefesselt von Christus. Ein krasses Thema. Der erste Teil ist klar. Viele Christen in dieser Welt sind für ihren Glauben an Jesus Christus gefesselt. Allein in Nordkorea vielleicht 30.000. Aber der zweite Teil, was bedeutet das, gefesselt zu sein von Christus? Kann das wirklich ausreichen, wenn wir so fasziniert sind, so begeistert sind von Jesus? Reicht das? Trägt uns das auch durch die dunklen Täler? Ich glaube, das reicht nicht, solch ein Gefühl, solch eine Begeisterung, wie man sie vielleicht bei der Jumiko hat und dann kommt der Alltag. Sondern da muss noch mehr sein. Und Paulus sagt, was mehr sein muss, ist unser ganzes Leben muss in der Hand von Jesus Christus sein. Und Paulus hat das im Philipperbrief mal so bildlich dargestellt. Er hat gesagt, bei mir geht's rauf und runter, hin und her. Aber ich danke Gott, dass Christus mich ergriffen hat. Das ist das Entscheidende. Und dann ist das Unterthema von unserem Vers im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 1. Lebt eurer Berufung würdig. Lebt eurer Berufung würdig. Wir kommen von Weihnachten her und Elisabeth hat uns diese wunderbare Geschichte erzählt, wenn jemand, der das gar nicht kennt, zum ersten Mal Weihnachten feiern darf. Weihnachten bedeutet, dass das Licht Jesu, dass das Licht der Hoffnung noch in die letzte Dunkelheit, noch in die letzte Not und Hoffnungslosigkeit eindringt. Die drei Weisen aus dem Morgenland, die haben einen Stern gesehen und die sind diesem Stern gefolgt und der Stern hat sie zu Jesus gebracht. Ich möchte dich heute Nachmittag fragen, wem folgst du? Wohin gehst du? Was siehst du? Und mein Gebet und mein Wunsch ist, dass aus dieser Veranstaltung niemand herausgeht, der nicht das weiß. Mein Licht, das mir leuchtet, ist Jesus Christus. Mit diesem Jesus kommt Hoffnung auch in mein Leben. Licht ist ja unter Umständen zwiespältig. Also vielleicht habt ihr das noch vor Augen mit den Chilenen dort in dem Bergwerk, vor 2 Jahren oder wann das war. Wenn ich mir vorstelle, ich bin so ein Bergarbeiter und bin verschüttet in so einer Mine und dann hört man Geräusche und auf einmal dringt ein Lichtstrahl durch und man weiß, die Rettungsmannschaften sind da. Was bedeutet Licht? Alles. Leben. Und jetzt stelle ich mir vor, ich bin so ganz heimlich am Tun in irgendeinem Haus, das mir nicht gehört und auf einmal geht Licht an und ich bin als Einbrecher ertappt. Habe ich eine andere Reaktion? Jetzt bedeutet Licht überführt werden. Was bedeutet das Licht Jesu für dich? Das Licht Jesu ruft auch beide Reaktionen hervor. Für die einen, die Weisen aus dem Morgenland, bedeutet dieses Licht Hoffnung, Leben und sie folgen dem Licht und finden Jesus. Sie lieben dieses Licht mehr als die Finsternis. Und für andere, zum Beispiel damals den Herodes, bedeutet das gleiche Licht Angst und Erschrecken und er entscheidet sich für den Kindermord in Bethlehem. Und er liebt die Finsternis mehr als das Licht. Und ich frage mich, wie sieht das bei mir aus? Wie sieht das bei dir aus? Fürchtest du die göttliche Gnade oder suchst du diese göttliche Gnade? Und ich glaube und ich hoffe, wir sehnen uns alle danach, dass das Licht Jesu auch noch in den letzten dunklen Bereich unseres Lebens fällt. Das ist ja auch bei uns gestandenen Christinnen und Christen so, dass da immer noch solch mancher Bereich ist, wo uns vielleicht ein Bruder mal anspricht und wir merken, da ist etwas nicht in Ordnung, wo uns eine Schwester darauf hinweist und wir spüren, da ist unser Charakter im Argen. Lassen wir das zu, dass das Licht Jesu das aufdeckt. Wie viel Ich-Bezogenheit, wie viel Krankhaftes gibt es noch in meinem Leben, Sündhaftes? Ich weiß noch, als wir, meine Frau und ich, in die Missionen gingen. Wir haben in Mosambik gearbeitet, 6 Jahre als Dozenten. Und wir waren gerade ein paar Tage da, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung war, noch nicht mal 3 Wochen oder so. Und es war alles anders, als wir das uns vorgestellt haben. Und ich war so verzweifelt, ich habe mich 12 Jahre darauf vorbereitet, nach 3 Wochen, so verzweifelt, habe ich eine E-Mail geschrieben an Winrich Schäfbruch, der predigt gerade unten. Habe gesagt, lieber Winrich, wir waren befreundet, habe gesagt, ich muss dir meine Not klagen. Heute habe ich die E-Mail nochmal gelesen, ist peinlich. Nach nur 3 Wochen, alle großen Vorsätze weg. Alle weg wegen der Ich-Bezogenheit. Ich habe mich zurückgesetzt gefühlt. Ich habe mich nicht genug so gefühlt, wie ich dachte, dass ich mich als Missionar fühlen dürfte. Und das war eine Lernkurve. Gott sei Dank haben wir durchgehalten. Und bei uns war es so, nach 6 Jahren durften wir dann die erste Frucht sehen. Und das war eine wunderbare Frucht. Und darum ist Jesus heute noch so aktuell wie damals und zu jeder Zeit, weil er dich und mich sucht und weil er uns zur Hoffnung und zum Licht führen möchte. Und dieser Berufung sollen wir jetzt würdig leben. Und wenn wir das tun, dann geht die Geschichte, die mit Jesus damals begonnen hat vor 2000 Jahren, heute mit dir und mit mir weiter. Epheser 4, 1. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Ach Herr, das musst du jetzt selber schenken, dass wir das verstehen. Und du, Herr, musst uns helfen, unserer Berufung würdig zu leben. Amen. Was für ein Vers. Leute, ihr müsst wissen, wer diesen Brief schreibt. Paulus, das wisst ihr. Aber von wo er den Brief schreibt? Aus dem Gefängnis. Also kriegt man das zusammen? Da ist einer im Knast mal wieder. Das war ja bei Paulus so eine Art Regelzustand. Da ist einer im Knast und hat die Stirn, uns zu ermahnen. Sollte er nicht lieber einen Bittbrief schreiben? Tut was für mich. Ich muss hier raus. Paulus, du bist in Ketten und du willst uns was erklären. Was hast du uns denn zu sagen? Ist das, was Paulus uns hier gibt, nicht eigentlich ein Ratschlag aus unberufenem Munde? Gerade nicht. Auf gar keinen Fall. Sondern, wo scheint denn das Licht? Wo scheint denn das Licht heute in Deutschland? Wo scheint denn das Licht des Evangeliums bei uns? Das wissen wir von der Taschenlampe. Das Licht scheint in der Nacht. Und darum kann Paulus gerade im Gefängnis von dem Licht Jesu sprechen. Darum haben wir unten im Messebereich so einen kleinen Käfig aufgestellt, weil wir das deutlich machen wollen. Gefangene Christen im Gefängnis erfahren Christus, der ihnen hilft. Und wenn Christus im Gefängnis helfen kann, dann kann er dir auch im Büro helfen. Und darum ist Paulus kein unberufener Mund, sondern er ist einer, der erfährt, wovon er spricht. 3 Überlegungen zu unserem Text. Der erste Gedanke, wozu bin ich berufen? Paulus fängt seinen Vers hier an, ich, ein Gefangener in dem Herrn. Das ist Paulus wichtig, in dem Herrn. Und das ist auch für uns die alles entscheidende Frage. In dem Herrn. Bist du in dem Herrn? Bist du bei diesem Jesus Christus? Dazu bist du berufen. Das ist deine Berufung. Ihr Lieben, ich bin Leiter eines Hilfswerks, das verfolgten Christen hilft. Und was mich immer wieder beeindruckt, ist diese Christen in Ländern wie Nordkorea, China, Iran und wo auch immer, diese Christen leben notgedrungen ihren Glauben ohne Netz und doppelten Boden. Ohne extra Absicherung. Und ich habe diese Christen immer mal wieder gefragt, Leute, was können wir für euch tun? Und was mich so oft überrascht hat, war die Antwort, die ich bekommen habe, mehr als einmal. Was kann ich für euch tun, ihr, die ihr verfolgt seid? Und dann war die Antwort, gib dein Leben ganz Jesus hin. Da fasse ich mich an den Kopf und ich dachte, Mensch, ich wollte euch helfen, irgendwie Projekte oder so. Gib dein Leben ganz Jesus hin. Warum sagt mir das ein bedrängter Christ? Warum will er mir das als seine, ja, wie soll ich sagen, Nachricht geben? Weil die verfolgten Christen durch die äußere Not verstanden haben, dass nichts anderes in dieser Welt zählt, nichts anderes Bestand hat. Das alles Entscheidende ist, ist dein Leben in der Hand Jesu geborgen. Wenn wir nur ihn haben. Das ist das Wichtigste. Und darum sagt Paulus hier, in dem Herrn. Und das muss jetzt praktisch werden. Das muss praktisch werden bei mir und auch bei dir. Ganz praktisch. Hast du diesen Ruf Jesu über deinem Leben gehört? Und bist du ihm gefolgt? Und wenn nicht, dann ist auch auf so einer Yumiko das Entscheidende. Das festzumachen. Herr, mein Leben soll dir gehören. Und Jesus hat Bilder wie von der kostbaren Perle oder dem Schatz, wo einer hingeht und lässt alles zurück, um diese Perle, um diesen Schatz zu haben. Und gerade so machen es die verfolgten Christen. Wir in Deutschland denken als Christen, wir können Jesus nachfolgen und brauchen nicht alles zurückzulassen. Und scheinbar funktioniert das. Aber darum ist unser Leben als Christen oft so lau. Und die verfolgte Gemeinde, die ruft uns freier Gemeinde zu, gebt euch ganz Jesus hin. Euer ganzes Leben mit allem, was dazugehört. Billiger ist Nachfolge nicht zu haben, auch in Deutschland nicht. Das ist ärgerlich. Nee, mich ärgert es manchmal. Ich möchte gern nachfolgen, aber doch nicht so extrem. Aber so sieht es Jesus. Und so sagt es uns die verfolgte Gemeinde. Du kannst keine faulen Kompromisse eingehen. Entweder die Welt oder Jesus. Und verfolgte Christen sagen uns das nicht nur, sondern sind sogar bereit, für diesen Glauben zu sterben. So wie jetzt wieder, als wir den ersten Weihnachtstag gefeiert haben, 5 Christen in Nordnigeria. Und am letzten Sonntag, gerade eine Woche her, wieder in Nordnigeria 15 oder 16 Christen, die brutal umgekommen sind. Das halten wir kaum aus, da wollen wir was tun. Da muss man doch an die Regierenden schreiben, da muss man doch was bewegen. Wenn wir zu sehr in dieser Richtung denken, dann verpassen wir das eigentlich Entscheidende. Dass wir hier Christen haben, die dir und mir zunächst mal ein Vorbild geben. Jesus über alles. Haben wir das auch verstanden? So möchte Jesus, dass wir auch unseren Glauben leben. Lieber Freund, willst du das tun? Alle Vorbehalte sausen lassen. Nicht sagen, Herr, diese 17 Bereiche darfst du haben, aber die 3, da geh bitte nicht ran. Da rühr bitte nicht dran. Aber Jesus will dich ganz. Das ist deine Berufung. Heute auch auf der Yumiko. Herr, nimm mein Leben ganz. Was auch immer es kostet. Es gehört dir. Und wer so seine Berufung in Jesus findet, und das ist das Entscheidende, wer so seine Berufung in Jesus findet, dem gibt Jesus auch die Platzanweisung. Und wir sind ja hier bei der Yumiko. Und viele suchen, was ist meine konkrete Berufung jetzt? Wenn du das eine geklärt hast, gibt Jesus dir auch deine Platzanweisung. Wir arbeiten mit einer Frau in Ägypten zusammen, aus guten Verhältnissen, Dozentin an einer Universität. Und sie hat so ganz, ist ja manchmal riskant, wenn wir so von der Leber weg beten, so einfach gebetet, Herr, was ist deine Berufung? Und Jesus hat gesagt, geh zu den Ärmsten der Armen, das ist meine Berufung für dich. Ja, aber das kann ich gar nicht, das ist so schwierig. Und dann hat der Herr gesagt, das ist deine Berufung. Und sie hat das getan und hat all diese Karriere und die Uni und das zur Seite gelegt und hat diese Berufung angenommen. Und heute nennen sie manche die Mutter Teresa von Kairo und sie hilft Zehntausenden von Kindern. Aber das geht immer durch diesen Kampf, das geht immer durch diesen Zerbruch. Wenn Jesus dich ruft, dann kommst du in diese Krise, wo es sich entscheidet, willst du nur deinen Vorstellungen folgen oder darf er dich führen? Bete auf dieser Yumiko, dass Jesus dir auch konkret deine Platzanweisung im Dienst in seinem Reich zeigen möge. Ein zweiter Gedanke zu unserem Text. Vertrau dich dem großen Plan Gottes an. Denn es ist der allmächtige Gott, der dich ruft. Wohl dem, sagt der Psalm, wohl dem, der sich bei Gott birgt. Jetzt möchte ich euch mitnehmen auf eine Reise. Eine Reise vielleicht so gen Süden, ein bisschen 2000 Jahre zurück in der Zeit. Eine Reise nach Rom. Das Rom vor 2000 Jahren war die Stadt der Christenverfolgung. Korrupte Regierung, Not, Leid und mitten in dieser Metropole unser Paulus als Gefangener. Wie kam es dazu, Paulus? Was hast du gemacht? Und Paulus, was hatte er gemacht? Er hatte gepredigt. Und seine Predigt hatte zu Unruhen geführt. Und er wurde angeklagt, Hochverrat begangen zu haben. Und er war dann in Jerusalem, dort wurde er verhaftet, kam nach Caesarea, war 2 Jahre dort in Gefangenschaft. Dann wurde er nach Rom gebracht, unterwegs hat er auch noch Schiffbruch erlitten. Ihr kennt die Geschichte. Jetzt war er im Hausarrest, in Ketten, so schreibt er, und schreibt einen Brief. Wenn das deine Situation wäre, wenn das meine Situation wäre, was hätte ich geschrieben, was hättest du geschrieben? Was hätte Paulus schreiben können? Tut was, macht was, ich versauere hier, ich hatte so Großes vor, ich habe schon einen Römerbrief geschrieben, um das alles vorzubereiten, und jetzt bin ich hier im Hausarrest. Gott, warum? Und was schreibt Paulus? Er schreibt von Hoffnung und von Licht. Wie kann er das machen? Weil er versteht, dass das Licht der Hoffnung in der Finsternis und in der Not unserer Bezüge tagtäglich scheint. Auch in deiner Not, auch in deinen Schwierigkeiten. Das war doch das Weihnachtsevangelium. Das Volk, das im Finsteren wandelt, sieht ein helles Licht. Und denen, die im finsteren Land sind, scheint es hell. Und das dürfen wir für uns ganz persönlich ergreifen. So macht es Paulus. Er greift danach. Und auf einmal, er ist ja immer noch im Gefängnis, auf einmal weitet sich sein Blick. Und auf einmal sieht er über den Hausarrest, über die Fesseln, über die Not, über diese Beschränkung. Auf einmal sieht er über all das hinaus. Auf einmal sieht er nicht mehr diese Schwierigkeiten, sondern er sieht auf Jesus. Und das ist auch für uns gut. In all den Problemen, in denen wir stehen, dass wir diesen Blick wiederfinden, dass wir sozusagen rauszoomen und unseren Blick neu einstellen auf Jesus. Und in dem Moment, wo Paulus das tut, da überschlägt er sich fast in seinen Worten. Nur ein paar Beispiele. Im ersten Kapitel, Vers 4, da spricht Paulus immer noch im Gefängnis davon, Gott hat uns erwählt, bevor überhaupt der Welt Grund gelegt war. Mensch, Gott ist in Kontrolle, Gott hat die Fäden in seiner Hand. Kapitel 1, Vers 5, Gott hat uns berufen, seine Kinder zu sein. Und dann sagt Paulus, das bedeutet doch, dass wir Erben sind, all dessen, was dem Vater gehört. Uns gehört alles, wenn wir Gottes Kinder sind. Und dann 1,7, er hat Christus gesandt, um unsere Schuld zu sühnen, um uns frei zu machen. Er hat uns mit dem Heiligen Geist versiegelt, 1,13 und 2,7, er hat uns, dir und mir, genauso wie Paulus, eine Ewigkeit verheißen. Das ist der weite Blick, den Paulus auf einmal in seinem Hausarrest hat. Und das ist der weite Blick, den Christen auch in Nordkorea im Arbeitslager haben. Ich habe jetzt einen Christen getroffen, dessen ganze Familie, die Eltern, sind im Arbeitslager in Nordkorea. Und sowas habe ich überhaupt noch nicht erlebt. Das sind alte Eltern. Und der Mann sagt, bitte betet für meine Eltern. Und ich habe gedacht, was sollen wir denn jetzt beten? Und er hat gesagt, betet dafür, dass sie ihren Dienst dort im Lager treu vollenden dürfen. Was für eine Hingabe. Jesus über alles. Und dann sagt Paulus im Vers 12, Kapitel 1, damit wir etwas sein dürfen zum Lobe seiner Herrlichkeit. Mit anderen Worten, der christliche Glaube, die christliche Hoffnung ist mehr als alles, was diese Welt zu bieten hat. Weiß ich das auch? Weißt du das? Verstehst du das? Jetzt lass doch diese überwältigende Weite Jesu und seiner Verheißung in die notvolle Enge deiner täglichen kleinen und großen Schwierigkeiten hinein. Gerade so wie Paulus. Er greift danach und so wird es in seinem Gefängnis Licht. Da möchte ich beten, Herr, schenk mir das auch. Mach auch meinen Blick weit. Oh Mann, da habe ich so ein wunderbares Verheißungswort und bleib bei den ersten 3 Worten kleben. Lass dir nicht grauen. Geht ja noch weiter. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Gott meint es doch gut mit uns. Aber manchmal führt er uns durch diese dunklen Täler und auch das dient letztlich zum Lobe seiner Herrlichkeit. Das alles sieht Paulus im Gefängnis. Keine Gedanken von Theologen, hohe Theorie kann man studieren, sondern praktisch erlebt. Vertrau dich dem großen Plan Gottes an. In dem Herrn. Das ist ja ein Geheimnis. Da könnte man jetzt eine halbe Stunde drüber nachdenken. Paulus sagt, ich bin ein Gefangener in dem Herrn. Jetzt übertrag das mal auf deine Situation, auf meine Situation. Ich stecke in diesen Schwierigkeiten nicht alleine, sondern auch in dem Herrn.
Die Eheprobleme, die ich habe, habe ich auch in dem Herrn, denn ich habe die Ehe in dem Herrn begonnen. Und das, was am Arbeitsplatz so schwierig ist, ist auch in dem Herrn, weil mein ganzes Leben in dem Herrn ist. So sieht Paulus das. Und so sollst du, so darf ich das auch sehen. Das möchte Paulus uns sagen. Und jetzt noch ein letzter Gedanke. Lebe deiner Berufung würdig. Was meint das? Würdig ist ja so ein bisschen schwieriges Wort. Wir sind ja gar nicht so würdig. Und Paulus im Römerbrief, der sagt das knallhart. Er sagt, wir mangeln alle des Ruhmes. Ruhm, Herrlichkeit, Würde, das fehlt uns, sagt Paulus. Das fehlt uns, weil wir Sünder sind. Und dann sagt der gleiche Paulus, aber Jesus Christus hat sich für dich und mich dahingegeben, damit er uns diese Würde zurückgibt durch seinen Tod, durch seine Auferstehung, das Leben uns neu schenkt. Und jetzt sagt Paulus, weil Jesus das für dich und für mich getan hat, darfst du auch entsprechend leben. So wie wir das in einem Weihnachtslied von Paul Gerhardt vielleicht singen, fröhlich soll mein Herz springen, was euch quält, was euch fehlt, ich bring alles wieder. Das tut Jesus. Und darum geht es auch bei diesem Text, dass Jesus das auch in deinem Leben tun möchte und in meinem Leben tun möchte. Über Berufung haben wir gerade gesprochen. Die erste Berufung ist, wir brauchen Jesus. Und wenn wir Jesus haben, dann kriegen wir auch unsere Platzanweisung. Der zweite Gedanke, das war Gottes Heilsplan. Wir dürfen uns in diesem Plan Gottes bergen. Und jetzt geht es darum zu verstehen, dass wir unserer Berufung würdig leben. Diese Würde schenkt Jesus, die bringen wir nicht mit. Da gibt uns Jesus das, was wir nicht haben. Und jetzt dürfen wir dementsprechend leben. Und wieder ist Paulus uns ein Vorbild. Paulus hat ja den Epheserbrief nicht in diesem Vers 1 von Kapitel 4 begonnen, sondern drei Kapitel schon vorher geschrieben. Und in den drei Kapiteln hat er beschrieben, was Gott getan hat für ihn, für dich, für mich. Und ab Kapitel 4 und unser Vers 1 ist hier so eine Art Scharnier. Ab Kapitel 4, da sagt er jetzt, wie sieht das praktisch aus? Wie sieht das praktisch aus? Paulus ist gefesselt von diesem Jesus, fasziniert von diesem Jesus und jetzt möchte er mit diesem Jesus leben. Und das Kapitel 4 und die anderen Kapitel, die bringen jetzt die praktische Umsetzung. Und was Paulus sagt, ist, die praktische Umsetzung passiert in deinem Alltag. In Ketten, in den Schwierigkeiten, in den Beschränkungen. Eine Jumiko gibt es nicht, damit wir unsere Traumberufung irgendwo finden, sondern es fängt immer da an, wo du stehst. Das ist erstaunlich. Paulus, meinst du das ernst? Mit der Würde und so weiter. Du mit deinen Ketten hatten wir ja gerade schon. Dir sind doch alle Möglichkeiten aus den Händen geschlagen. Was willst du denn jetzt für Jesus tun? Wie willst du denn jetzt für Jesus würdig leben? Und Paulus sagt gerade so. Indem ich diese Situation, die ich mir nie selbst gesucht hätte, aus Jesu Hand annehme. Und gerade so musst du das auch machen. Und ich. In den schwierigen Alltagsumständen, in denen wir stehen. Denn alles, sagt Paulus, das ganze Universum ist eingeschlossen in den Ratschluss Gottes. Auch das Leben des Paulus, auch im Gefängnis. Der Schöpfer und Herr des Universums hält diesen Paulus. Und jetzt will Paulus diesem Gott keine Schande machen. Und so nimmt Paulus sein schweres Lebensschicksal an. Und da ist er mir ein Vorbild. Und das ist wirklich das, was ich von den verfolgten Christen lerne. Da sind sie mir ein Vorbild, die verfolgten Christen. Aufbegehren kann man immer. Und vielleicht tun wir das in Deutschland gern und ständig. Aber die schwierige Platzanweisung von Gott anzunehmen und zu sagen, hier unter diesen schwierigen Umständen möchte ich mich als würdig erweisen. Da ist Paulus mir ein Vorbild. Paulus, das möchte ich auch lernen mit dir. Und das können wir lernen mit Paulus und von Paulus. Und das kannst du von Paulus lernen, über all den notvollen Dingen des Alltags Jesus Christus zu sehen als den Sieger, als den Herrn. Und in diesem Vertrauen geborgen lebt Paulus sogar mit Ketten und trägt seine Ketten mit Würde. Trägst du auch die schwierigen Alltagsumstände in deinem Leben mit Würde? Was können wir von verfolgten Christen lernen? Viel. Vor allem das, wie sie ihre schwierigen Lebensumstände tragen und wie Gott sie gerade darin braucht. Ich habe einen Christen getroffen in einem kleinen Land in Südostasien. Und er ist so ein bisschen mit mir rumgefahren und hat mir ein Gelände gezeigt und hat gesagt, das ist das Gelände, wo ich mehrere Monate im Gefängnis war. Und als ich freigelassen wurde, haben die Leute mir gesagt, aber du darfst jetzt nie wieder im Namen Jesu predigen. Und er hat gesagt, na gut, mal sehen. Und dann haben sie ihn freigelassen und ich habe gesagt, ja, was machst du denn jetzt? Und er hat gesagt, naja, predigen weiß ich nicht. Was ich jetzt mache ist, ich habe eine DVD und auf dieser DVD habe ich Glaubenszeugnisse, so ähnlich wie das, was wir von Elisabeth gehört haben. Glaubenszeugnisse von Menschen, die von einer anderen Religion Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland gefunden haben. Und in seinem Land ist diese andere Religion der Islam. Und diese Glaubenszeugnisse hat er aufgenommen und das ist auf der DVD und diese DVDs, die kopiert er jetzt. Und was macht er mit den DVDs? Naja, das sind so Traktate, die verteilt er natürlich an Muslime in seinem Land. Er war ja schon im Gefängnis. Und da habe ich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, habe gesagt, Leute, lieber Mann, das kannst du doch nicht machen. Das ist doch gefährlich. Dann hat er sich sofort entschuldigt bei mir und hat gesagt, Manfred, das tut mir leid. Ich habe vergessen, dir das Wichtigste, natürlich habe ich vergessen, dir das Wichtigste zu erzählen. Habe ich aufgeatmet und war ganz gespannt, was ist das Wichtigste? Und er sagt, natürlich, bevor ich die DVDs verteile, bete ich. Kein Wunder, wächst die Gemeinde in diesem kleinen südostasiatischen Land. Das ist das, was ich vorhin meinte, so eine Art Glaube ohne Netz und doppelten Boden. Wann haben wir zum letzten Mal so im Gebet Dinge gewagt mit Jesus? Merkt ihr, das sind die Vorbilder, die wir brauchen. Und mein Gebet ist immer, wenn ich in Gemeinden unterwegs bin, dass so ein bisschen der Funke überspringt. Dass der Funke überspringt und wir uns in Deutschland ein bisschen aufrütteln lassen aus unserer schläfrigen Christlichkeit. Jesus möchte doch, dass wir auch Großes mit ihm wagen und mit ihm erleben. Ich habe einen jungen Mann getroffen, der saß in einer Bibelschulklasse, das war in einem großen Land in Südostasien, Indonesien, das bevölkerungsreichste muslimische Land. Der saß da in der ersten Reihe mit so einem blau-weißen T-Shirt und studierte da, Bibelschule. Und er hat mir seine Geschichte erzählt, dieser junge Mann. Und er hat mir gesagt, du, ich komme aus einer muslimischen Familie. Und sag ich, das ist interessant, erzähl mal. Er sagt, das war so. Ich war neugierig und einmal habe ich auf dem Markt Bücher gesehen, eine Bibel und ein hinduistisches Buch und die habe ich mir besorgt. Und mit den Büchern bin ich nach Hause und habe zu meinem Vater gesagt, schau mal, ich habe hier was gefunden, interessant, nicht wahr? Ich will mal sehen, was die anderen glauben. Und dann wollte ihn sein eigener Vater im Affekt töten, weil er so aufgebracht war, dass er diese Bibel und dieses hinduistische Buch mitgebracht hatte, der eigene Vater. Und der Sohn, natürlich in Panik, rennt aus dem Haus und während er rausrennt, greift er wahllos eins der Bücher, die er gerade dem Vater gezeigt hat, noch und rennt um sein Leben. Und rennt, bis er nicht mehr kann. Und als er absolut nicht mehr kann, sieht er irgendwo so eine Bank und da setzt er sich drauf und ist so müde und schläft die Nacht dort ein. Und am nächsten Morgen kommen Leute dort vorbei und wecken ihn auf und sagen, was machst du denn hier? Und er ist ganz peinlich berührt und sagt, ich bin von zu Hause weggelaufen. Und was ist das da für ein Buch? Ja, Bibel wahrscheinlich. Ja, bist du Christ? Nein, ich bin Muslim. Ja, erzähl mal, warum hast du eine Bibel? Was ist denn das? Und interessiert dich, was da drin steht? Ja, du, dann komm mal mit rein. Und das war so, dass das die Leute waren, die auf dem Weg zur Kirche waren. Und die Bank stand vor dem Gelände einer Kirche. Das hat er mir erzählt. Und dann ist er in dieser Gemeinde zum Glauben gekommen. Tolle Geschichte. Und dann habe ich dort mit ihm gesprochen und habe ihn gefragt, du bist jetzt hier in der Bibelschule und warum bist du hier in der Bibelschule? Warum möchtest du dich ausbilden lassen? Ich möchte Prediger werden, Evangelist. Und ich habe den Wunsch, mit dem Evangelium in mein Dorf zu meiner Familie zu gehen. Ich möchte ihnen den Weg zum Heil zeigen. Der Vater, der ihn töten wollte. Jetzt wollen wir gar nicht über unsere Probleme, die man manchmal hat, bei Erbstreitigkeiten reden. Aber wie schwer fällt uns das, über unseren Schatten zu springen? Im Glauben etwas zu wagen, heißt auch Verletzungen hinter sich zu lassen. Was kann denn schlimmer sein, als der eigene Vater einen töten will? Und diese brennende Liebe zu haben, dass andere auch von Jesus hören. Und den Mut zu haben. Beten, mutig anderen von Jesus weitersagen. Was können wir von verfolgten Christen lernen? Sie sind uns Vorbilder. Ich habe ein junges Mädchen oder eine junge Frau getroffen in Nordnigeria. Weltweit werden
viele Christen verfolgt, in Ländern ohne Religionsfreiheit leben vielleicht 200 Millionen oder mehr Christen, 64 Länder sind das. Und einige Länder, da ist es besonders schwierig, Nordnigeria ist eins davon. Und da kommt es immer wieder zu Übergriffen und in vielen der nördlichen Bundesstaaten ist das Scharia-Gesetz. Und da werden die Christen natürlich bedrängt und verfolgt. Und mitten in diesem Leid ist dieses eine junge Mädchen und das liest immer in der Bibel. Und das Tolle ist, und das hat mich umgehauen, sie hat eine Gruppe von anderen Leuten dann gefunden, auch Jugendliche, und sie hat denen dann immer erzählt, das, was sie überhaupt gerade erst von Jesus neu gelernt hat. So eine Art Laien-Bibelkreis oder was weiß ich, wie man das nennen sollte. Und da habe ich mich gefragt, Mensch, wenn das bei mir so wäre, wenn das bei dir so wäre. Stellt euch mal vor, wir kommen Sonntag aus der Kirche. Unser Pastor hat vielleicht über die Geschichte vom verlorenen Sohn geredet. Und am Montag sind wir wieder in der Vorlesung oder in der Schule oder im Büro und dann sagen wir, Mensch, hört mal zu, ich habe da am Sonntag eine Geschichte gehört. Da war ein Sohn, der hat alles verprasst und der Vater ist ihm nachgegangen, hat ihn zurückgeholt und dann sagt die Bibel, gerade so ist es mit Gott, der sucht uns, der liebt uns, der will uns beschenken. Wäre das nicht was für dich? Und so hat sie da so einen Kreis von Leuten, die sind keine Christen, Muslime sind das. Und sie erklärt denen, was sie von Jesus gelernt hat. Ein bisschen. Sie ist gerade selbst erst Christ geworden. Und ich wünsche mir, dass da der Funke überspringt. Wie schön wäre das in unseren Kreisen und unseren Gemeinden, wenn wir unseren Glauben so leben würden. Wir haben doch was weiterzugeben. Uns ist doch was anvertraut worden, das Evangelium von Jesus Christus. Was können wir von verfolgten Christen lernen? Ich habe einen Mann getroffen in Indien. Das war in einem Gebiet, etwa 1,5 Flugstunden von Kalkutta entfernt, wo früher die Mutter Teresa war. Und dort waren schlimme Übergriffe gewesen auf Christen. Kann man sich kaum vorstellen, aber 50.000 Christen auf der Flucht. 2007/2008 war so ein Höhepunkt. 6.000 oder mehr christliche Familien haben ihre Häuser verloren, zerstört. Hunderte von Kirchen zerstört. Das ist eine zerstörte Kirche, die ich da gesehen habe. Und dieser Mann, dieser Diakon, steht in seiner kleinen zerstörten Kapelle und da ist vorne sowas auf Hindi an die Wand geschrieben. Und ich frage ihn, was steht da? Und er erklärt mir das auf Englisch und sagt, da steht, Jesus Christus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dann liest er weiter, niemand kommt zum Vater, denn durch mich und schluchzt dabei. Und dann frage ich ihn, lieber Bruder, warum weinst du denn jetzt? Was ist das? Kommt das alles wieder über dich, diese Verfolgung, diese Angst? Das lag gerade ein paar Tage zurück. Und dann sagt er mir, nein, sondern ich weine wegen dieses Bibelwortes. Da sage ich, das verstehe ich jetzt nicht. Und da hat er gesagt, pass mal auf, mein leiblicher Bruder hat diese Kapelle zerstört. Mein leiblicher Bruder und er wollte mich töten, mein leiblicher Bruder. Ja, sage ich, da kann man weinen. Dann sagt er, nein, nicht so meine ich das, sondern mein leiblicher Bruder kommt doch auch nicht zum Vater, wenn er Jesus nicht kennt. Wenn doch nur mein Bruder diesen Jesus als Weg, Leben und Wahrheit erkennen würde. Da wusste ich gar nichts mehr zu sagen. Ich kann mich manchmal so aufregen an einer kleinen Stelle, wenn mir irgendjemand krumm kommt. Kennst du vielleicht auch. Und dann kann ich gar nicht mich wieder einkriegen, weil ich mich so aufrege. Und der lässt das alles sausen, was der Bruder ihm angetan hat und noch mehr antun wollte. Und jetzt sorgt er sich nur um das Seelenheil seines Bruders. Stell dir mal vor, wir würden ab jetzt so in unserem SMD-Kreis oder in unserem Hauskreis oder in unserer Frauengruppe, Jugendgruppe, Schülerbibelkreis, Gemeinde, Arbeitsstelle, wir würden jetzt so leben. Meint ihr nicht, dass unser Christsein dann auch wieder mehr Salz und mehr Licht in unserem Umfeld wäre? Und darum sind verfolgte Christen uns ein Vorbild. Darum sagt der Hebräerbrief, denkt an die, die verfolgt werden, nicht nur damit wir was für sie tun, sondern damit wir daran denken, weil wir da Vorbilder haben, den wir jetzt nachahmen dürfen. Deutschland braucht solche Christen, die mutig sich ganz Jesus hingeben. Auch dein Leben soll so ein gesegnetes Leben sein. Leute, manchmal kommen manche und sagen, am Martyrium, das ist so schrecklich, da sterben ja Leute. Das Entscheidende am Martyrium ist nicht der Tod. Märtyrer heißt Zeuge. Das Entscheidende am Martyrium ist der Gehorsam. Tod ist das, was einigen Christen wegen dieses Gehorsams zustößt. Bist du gehorsam? Frage ich mich. Manfred, bin ich gehorsam? Bin ich gehorsam? Jesus sucht Leute, die ihren Willen ihm unterordnen. Und die möchte er segnen
und zum Segen setzen. Auch das Leid, auch die Schwierigkeiten in deinem Leben sind dann nicht vergeblich. In Gottes Plan hat das alles seine Einordnung. Und darüber hinaus, das haben wir gehört in dem Zeugnis von Jassir mit Zacharias, darüber hinaus, und wenn es 25 Jahre dauert, alle Probleme und Nöte sind bei Gott schon gelöst und haben ihren Platz. Und manchmal dürfen wir das schauen, preis den Herrn, wenn uns das geschenkt wird. Oft dürfen wir das nicht schauen. Aber wir wissen, Jesus Christus hat den Sieg. Und das ist die große Perspektive, die Paulus vor Augen hat. Und das proklamiert er. Und jetzt schließt sich der Kreis. Und wegen dieses Bekenntnisses ist er überhaupt in Rom in Ketten und schreibt uns jetzt den Epheserbrief. Das ist nämlich nicht populär. Damals nicht und heute auch nicht. Und wenn wir denken, dass wir mit dem Evangelium die große Nummer landen, dann muss ich euch enttäuschen. So ist das Evangelium. Den Griechen ist es eine Torheit, den Juden, so sagt Paulus, ein Ärgernis. Aber uns, schreibt Paulus über die Juden ein Ärgernis, aber uns, sagt Paulus, die wir diesem Jesus Christus gehören, ist es eine Gotteskraft. Eine Kraft, die in deinem Leben sich entfalten möchte. Gerade da, wo wir in unseren Begrenzungen stecken. Gerade da, wo wir leiden. Weil es das alles überwindet, wie wir in diesem Zeugnis aus dem Sudan gehört haben. Meine Frage an dich heute Nachmittag, nimmst du auch den Sieg Jesu so für dich in Anspruch? Gibst du auch Zeugnis davon, was Jesus in deinem Leben tut? Paulus tut das und darum ist er in Ketten. Und Paulus sagt, wenn wir das auch tun, dann leben wir unsere Berufung würdig, auch angesichts des Widerspruches um Jesu Willen. Würdig, da denkt man vielleicht auch an Schuld und Sünde. Aber ich möchte das mal anders anschauen. Wer das einmal verstanden hat, um was es hier wirklich geht, wer das einmal verstanden hat, was das Evangelium bedeutet und welche Beschränkungen es überwinden kann, der möchte doch, ich möchte das. Ich sehne mich danach. Ganz persönlich, ich möchte das. Der möchte doch jetzt diesem Evangelium und dieser Berufung entsprechend leben, würdig leben. Wir wollen uns doch gar nicht in diesem Kleinkram von Kränkung und Sünde und Ich-Bezogenheit verstricken, oder willst du das? Da sind wir doch gar nicht wirklich glücklich. Wir leiden doch selber am meisten. Lass dich doch von Jesus herausführen. Mir ist das so groß geworden am Heiligabend bei den Hirten. Das waren ja nun auch nicht unbedingt die Insider der Gesellschaft. Und die haben dann in dieser Nacht das ganz große Wunder erlebt. Die Engel erschienen ihnen, ihnen wurde die Botschaft anvertraut vom Jesuskind. Sie sahen, sie beteten an und dann kehrten sie wieder um und berichteten alles, was sie gehört und gesehen hatten. Und so haben sich die Hirten würdig erwiesen. Was nimmst du von der Yumiko mit? Kehrst du auch um und berichtest alles, was du gehört und gesehen hast? Ihr Lieben, uns ist die Botschaft dieses Evangeliums anvertraut. Und Paulus sagt, lebt eurer Berufung entsprechend würdig. Willst du das tun? Dazu bist du berufen. Vom Herrn aller Herren, vom König aller Könige, von Jesus Christus. Ich möchte schließen mit einer kurzen Zusammenfassung. Wir haben gefragt am Anfang, wo scheint eigentlich das Licht? Paulus, bist du nicht ein Unberufener, du mit deinen Ketten? Das Licht scheint in der Finsternis. Auch in der Finsternis deiner Not und Hoffnungslosigkeit. Du darfst Jesus auch heute Nachmittag deine Not sagen, deine Angst sagen, deine Zweifel sagen, deine Sorgen sagen. Was ist deine Berufung, haben wir gefragt. Die erste Berufung für uns alle ist Jesus Christus. Das lernen wir von der verfolgten Gemeinde. Paulus sagt, Ketten ja, aber in dem Herrn. Bist du in dem Herrn? Wenn du nicht in diesem Herrn bist, dann hat alles andere mit Yumiko auch nicht viel Sinn. Und wenn du diesen Herrn hast, oder besser noch, wenn er dich hat, dann zeigt er dir auch ganz konkret deine Platzanweisung. Vertrau dich dem großen Plan Gottes an, haben wir gesagt. Er kann. Er hat Weg aller Wegen. An Mitteln fehlt es ihm nicht. Vertrau dich ihm an. Er möchte dich halten in seiner Hand. So wie das einige von uns früher vielleicht im Kindergottesdienst gesungen haben. Er hält die große, weite Welt, auch dich und mich, in seiner Hand.
Und dann haben wir gesagt, oder Paulus, wandle deiner Berufung würdig, nicht aus eigener Kraft, dann wird's falsch, aber in ihm, in dem Herrn. Lebt als Kinder des Lichts in der Kraft des Heiligen Geistes. Jetzt möchte ich dich fragen oder bitten, prüf das doch heute Nachmittag einmal ganz persönlich, was das für dich heißt. Was musst du in deinem Leben vielleicht auch ändern, wenn du so leben möchtest, wie es deiner Berufung entspricht? Lebe deiner Berufung würdig. Wir kommen von Weihnachten her und die Hirten, die wurden ganz umgekrempelt und sie kehrten um. Und auch wir müssen von der Jumiko umkehren in unseren Alltag. Der ist vielleicht schwierig, aber das Schöne an unserem Glauben ist, Jesus Christus ist der gleiche, nicht nur gestern, heute und in Ewigkeit, sondern auch hier auf der Jumiko und da, wo der Alltag dich wieder hat. Und da, wo der Alltag dich wieder hat, da darfst du Zeugnis geben von dem, was du gesehen und gehört hast. Im Alltag bewährt sich, was wir gehört und gesehen haben. Lebt eure Berufung würdig. Was soll ich sagen? Los geht's. Der Herr sei mit euch und segne euch. Ich möchte noch kurz beten. Herr, wir fragen uns das immer wieder, wozu wir berufen sind. Was ist dein Auftrag für uns? Und du hast eine Platzanweisung, Jesus, dafür danken wir dir. Und die Platzanweisung ist an deiner Seite. Halt uns immer nahe bei dir, Herr. Wir wollen dir ganz gehören. Aber wir brauchen auch konkret, dass du uns immer wieder sagst, wo du uns haben möchtest, auch im beruflichen Bereich, vielleicht auf dem Missionsfeld. Herr, da öffne uns die Augen und mach uns sensibel auch, an so einem Tag wie heute deine Stimme zu hören und den Weg zu finden, den du uns führen möchtest. Herr, wir danken dir, dass wir uns bei dir bergen dürfen. Wir müssen die Dinge nicht lösen, Herr. Wir müssen die Dinge nicht lösen. Wir dürfen zu dir kommen, so wie wir sind. Und dann dürfen wir sagen, Herr, jetzt mach du auch aus unserem Leben etwas zum Lobe deiner Herrlichkeit. Du bist der Sieger. Dafür preisen wir dich. Und auch das Letzte wollen wir bitten, Herr. Lass uns lernen, unsere Berufung würdig zu leben. Da ist auch Schuld, Herr, in unserem Leben, auch in meinem Leben. Und da wollen wir dich um Vergebung bitten. Danke, Herr Jesus, dass du dich als Opfer am Kreuz gegeben hast, dass du selbst uns unsere verlorene Würde zurückgegeben hast. Und jetzt wollen wir entsprechend leben. Nicht aus eigener Kraft, sondern in der Kraft deines Heiligen Geistes. Und jetzt wollen wir es so machen wie die Hirten. Wir wollen es nicht für uns behalten, sondern davon weitersagen. In deiner Kraft, weil du lebst. Amen.